Ich sammle so ein paar Stimmungsbilder zu dem Thema. Wir haben uns überlegt, die Bibel ist doch veraltet, ist irgendwie ein Thema, was ja auch einfach eine Meinung ist. Und deswegen fängt das Ganze an und wir gucken mal so ein bisschen, was für Meinungen sind eigentlich im Raum. Und um das ein bisschen zu üben, machen wir die erste Frage: Wer hat heute reichlich Parfüm in seinem Haar? Und wer sagt, jo, ist so, habe ich, meldet sich einfach mal und wir schauen, wie gut wir denn so die Anweisungen der Bibel heute halten. Also, wer hat reichlich Parfüm in sein Haar gemacht heute Morgen? Perfekt. Also, ich würde sagen, eine Meldung gilt, die andere, will ich wissen, in welches Haar, oder hüllen wir da lieber den Schweigen drüber, weil, ja, Barthaar ist, ja. Gut, 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 nehmen wir mit. Eine andere Frage, wie sah es denn bei der Abstimmung aus? Also ich habe von vorne hier geguckt, bei vielen Fragen war die Quote, nee, das steht nicht drin. Wenn es nicht drin stand, hatten zufällig viele recht. Wenn es drin stand, waren die meisten daneben. Wer würde von sich sagen, dass man von den 9 Fragen waren es, zumindest 6 richtig hat, 2/3. Also wer würde sagen, jo, 2/3 habe ich geschafft? Keiner. Eine Hand, eine zögerliche Hand? Ja, also eine Hand ist da. Eine Person sagt, jo, von 9 Fragen habe ich 6 gewusst oder zufällig richtig. Wie sieht's aus? Gewusst. Da kannte sich jemand richtig gut aus. Wer von euch hat schon mal einen Bibeltext gelesen und danach gedacht, was soll ich jetzt damit anfangen? Also ist mir irgendwie fremd, was da steht. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, da kommen ganz schön viele Hände hoch. Ja. Wer von euch hat schon mal mit jemandem gesprochen und dann irgendwann so einen Satz gehört wie, ja, die Bibel, also ist doch auch veraltet, das Buch. Wer hat unser Thema heute schon mal irgendwie in einem Gespräch gesagt bekommen oder gehört? Das sind schon weniger tatsächlich, aber auch noch ziemlich viele. Ja, und dann, wer traut sich zu melden, aber wer hat das schon mal selber gedacht? Wer hat schon mal gedacht, boah, das ist jetzt irgendwie schon auch ganz schön veraltet hier, der Text, den ich gerade lese. Da muss ich erstmal drüber ackern. Ja, auch schon noch ein paar weniger, aber schon auch ganz schön viele Hände. Und darum soll es heute gehen. Über dieses, die Bibel ist doch irgendwie auch veraltet. Und ja, manchmal geht uns das so. Manchmal lesen wir Texte und denken, sagt mir nichts. Also ist total alt. Wenn da Erklärungen stehen, wann ich jetzt meinen Kuh steinigen soll und wann nicht, oder wann der Besitzer der Kuh mitgesteinigt wird oder nicht, dann ist das jetzt auch nicht dramatisch, wenn wir das nicht verstehen. Also ich besitze gar keine Kühe. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt, wie ich auf meine Kühe aufpassen muss. Oder Kleidung aus 2 Fäden. Also ich weiß nicht, wie bei euch ist, aber meine Jacke hat Innenfutter. Das ist leider aus einem anderen Stoff als die Außenseite. Auch durchgefallen an der Stelle. Oder Socken. Also ich habe keine Wollsocken an, sondern so Socken, die so dehnen. Die sind auch aus 2 verschiedenen Stoffen. Irgendwie gibt es auch eine Menge Dinge in der Bibel, die wir meistens gar nicht kennen, aber auch irgendwie unwichtig finden. Die interessieren uns nicht, ist total veraltet halt. Also Regelungen, wann man seine Kuh steinigen muss, ist für uns selten relevant. Oder das Ding mit den 2 Stoffen wissen wir gar nicht erst. Und das sind so Dinge, da kann man ganz gut drüber schmunzeln. Man macht so ein kleines Quiz drüber, alle lachen, weil, oh, das steht wirklich drin, abgefahren. Und dann gibt's aber auch Themen, über die wir uns richtig in die Haare kriegen können, die in der Bibel drinstehen. Also vermutlich jeder schon mal mitbekommen, schon mal selber drin gesteckt oder selber drüber nachgedacht, wie mache ich das jetzt eigentlich? Also das Frauenbild der Bibel ist manchmal doch auch sehr anders als das, was wir in unserer heutigen Zeit sonst leben. Wie ist das mit Homosexualität? Was ist mit Transgender? Und es gibt riesige Debatten unter uns Christen untereinander. Und es gibt ziemliche Gräben. Und auch von außen an uns Christen heran, wo Leute sagen, hey, ihr lest da so alte Texte und da stehen so alte Meinungen drin von vor über 2000 Jahren zum Teil. Eigentlich wären wir besser dran, wir würden die Bibel gar nicht mehr lesen und unser Leben selber zurechtfinden oder so. Und ich kann das verstehen. Wenn ich manche dieser Debatten, die geführt werden, manchmal mitbekomme, dann merke ich, hier wird um ein Prinzip gestritten. Hier wird um das Prinzip gestritten, ob Gottes Wort veraltet ist oder ob das, was in der Bibel steht, nee, auch heute für uns so gültig ist, wie es da steht. Und wir streiten um ein Prinzip. Wir streiten um das Prinzip, ob Frauen predigen dürfen, ob Homosexuelle heiraten dürfen, ob Transgender erlaubt ist oder nicht. Und wir vergessen etwas. Ganz schnell vergessen wir etwas elementar Wichtiges in diesen Diskussionen. Wir glauben, dass wir um ein Prinzip streiten, aber das tun wir gar nicht. Wir streiten über Menschen, die meistens mit im Raum sitzen oder sich das nicht mehr trauen, sich mit in den Raum zu setzen, die betroffen sind. Wir streiten über Menschen, um deren Leben es geht. Wir streiten über Menschen, die homosexuell sind. Und wir streiten um ein Prinzip und vergessen, dass lebende Menschen, fühlende Menschen, von Gott geliebte Menschen zu diesem Thema dazugehören. Und wenn wir vergessen, dass es um Menschen geht, wenn wir nicht mehr mit diesen Menschen reden, sondern nur noch über diese Menschen und um uns ein Prinzip streiten, werden diese Menschen tief, wirklich tief verletzt. Und ich kann absolut verstehen, dass die nachher sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Die Bibel ist veraltet, verletzend und giftig. Und ich glaube, es liegt an den Diskussionen, die wir führen, wie wir sie führen. Und das ist nicht zu entschuldigen, diese Verletzungen. Die sind da und die sind nicht in Ordnung. Ich möchte trotzdem überhaupt nicht sagen, dass wir aufhören sollten, über die Bibel zu diskutieren. Die Bibel ist alt und wir müssen drüber reden. Und wenn wir aufhören, über die Bibel zu reden, dann haben wir es auch schon falsch gemacht. Wenn wir aufhören, uns gegenseitig zu erzählen, was wir in der Bibel entdecken, was wir darüber denken, was sie uns oder mir persönlich sagt, dann schwimmen wir nur noch im eigenen Kreis. Dann hat das auch nichts mehr damit zu tun, wie die Bibel zu lesen ist. Sowohl die Texte aus dem Alten Testament als auch die aus dem Neuen Testament wurden immer gemeinsam gelesen, immer in Gruppen. Und es gehört dazu, dass in Gruppen Texte auch unterschiedlich verstanden werden. Ja, da kommen Diskussionen zustande. Und das ist richtig und wichtig und total gut. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall vergessen bei diesen Diskussionen, dass es um Menschen geht, die mit betroffen sind. Und zwar von Gott geliebte Menschen. Wenn wir damit aufhören, haben wir die Diskussion schon vergiftet und werden der Bibel auch nicht mehr gerecht. Denn es ist nicht die Absicht, es ist nicht der Sinn der Bibel, Menschen zu verletzen. Es ist nicht der Sinn der Bibel, Menschen das Leben schwer zu machen. Sondern nicht der einzige, aber ein sehr wichtiger Sinn der Bibel ist es uns, von dem Gott zu erzählen, der über sich selbst gesagt hat, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Von diesem Gott, von diesem Jesus erzählt uns die Bibel. Und eigentlich in allen Texten zieht sich das durch. Also, wenn man mit diesem Blickwinkel auf die Bibel guckt, kann man so grob zwei Arten von Texten erkennen. Die eine, das ist immer die erste Sorte, erzählt von einem Gott, der alles dafür tut, dass wir das wahre Leben haben können. Der alles dafür tut, dass wir das Leben in Fülle genießen können. Da ist ein Gott, der diese Welt überhaupt erst erschafft, der die Menschen in ein Paradies setzt, der sagt, siehe, es war sehr gut. Da ist auch ein Gott, der sein Volk, das in Sklaverei gefangen ist, kein Leben in Fülle mehr leben kann, der dieses Volk befreit, durch die Wüste führt, in ein gelobtes Land, wo sie wieder Leben in Fülle leben können. Da ist aber auch ein Gott, der beschließt, selber Mensch zu werden, selber wie wir zu werden, zu uns zu kommen, der Jesus wird, der Menschen heilt, um ihnen wieder wahres Leben in Fülle zu ermöglichen und der am Kreuz stirbt für uns, damit wir wieder Leben in Fülle leben können. Und es gibt sehr, sehr viele Texte davon, wo die Bibel erzählt, was Gott alles tut. Und er tut das immer auch, um uns das wahre Leben zu ermöglichen. Und dann gibt es noch eine zweite Sorte von Texten. Das ist quasi die Anleitung, wie das jetzt funktioniert. Uns wird das wahre Leben ermöglicht, aber wie sieht es jetzt aus, dieses wahre Leben in Fülle? Das wahre Leben in Fülle ist nicht immer ein glückliches, ein problemloses oder ein einfaches Leben, sondern es ist das Leben in enger Gemeinschaft mit Gott, ganz nah bei ihm. Und ja, das ist das, was die Bibel als wirklich gutes Leben bezeichnet. Das heißt nicht, dass wir reich werden. Das heißt nicht, dass wir immer gesund sind. Das heißt nicht, dass wir finden, dass alles gut läuft. Aber es ist das versprochene wahre Leben in Fülle, das auch um den Tod hinausgehen wird. Und es gibt eben ganz viele Anleitungen, wie dieses Leben auszusehen hat. Die 10 Gebote sind vermutlich die berühmteste Stelle. Das dritte Buch Mose, wir hatten relativ viele Stellen aus dem Quiz da, sind vermutlich die größte Sammlung an Geboten oder Anleitungen für unser Leben. Von Jesus sehr berühmt geworden ist die Bergpredigt. Aber auch in den Briefen gibt es ganz viele Teile, die uns erklären, wie ein Leben mit Gott aussehen sollte, wie das gelingt, wie das gut klappen kann, dass wir diese Arbeit, die Gott dafür uns macht, ein Leben in Fülle zu ermöglichen, dass wir die auch nutzen und dieses Leben in Fülle tatsächlich leben. Und wenn ich mir so Bücherregale in Buchhandlungen mal so angucke, ist ein Buch, das eine Anleitung zu einem Leben in Fülle gibt, ganz sicher nicht veraltet. Also es gibt so viele Ratgeber, die uns erklären wollen, wie wir ein glückliches Leben führen. Die uns sagen, hey, du musst das machen oder du kannst dieses tun. 7 Minuten Meditation jeden Morgen werden dein Leben völlig verändern. Ganz viele solche Ratgeber gibt es. Also die Bibel mit ihrem Thema, ein wahres Leben in Fülle, ist super aktuell. Und hat einen gigantischen Unterschied zu allen Ratgebern, die man im Buchladen so kriegt. Sie fängt damit an, was jemand für dich getan hat, noch tut und noch alles tun wird, damit du ein Leben in Fülle hast. Die Bibel fängt nämlich damit an, dass Jesus diese Welt schafft, Gott diese Welt schafft. Bevor die 10 Gebote kommen, befreit Gott das Volk Israel aus Ägypten. Bevor die ganzen Briefe kommen, wo drin steht, was wir alles tun sollen im Neuen Testament, kommen die Evangelien. Ja, da steht auch drin, was wir tun sollen, aber vor allen Dingen steht da drin, was Jesus alles getan hat. In der Bibel ist es so, dass es zusammengehört, was Gott für dich tut und was Gott dir sagt, hey, pass mal auf, dieses Leben in Fülle Ich gebe dir noch eine Anleitung dazu, was du tun kannst, was du tun solltest, um dieses Leben auch zu leben. Und wir können da auch ein bisschen davon lernen, wie das Alte Testament von den Juden verstanden wurde. Die haben all diese Gebote als große Weisheit von Gott verstanden. Und dabei ist ganz wichtig, dass jemand, der jüdische Weisheit lehrt, kann das nicht einfach so tun. Weisheit unterrichtet man nicht einfach in einem Buch und das liest man und danach ist der Sache klar. Sondern Weisheit würde immer von einem Lehrer zu einem Schüler vermittelt, die sich kannten, die in einer Beziehung sind. Der Schüler kennt den Lehrer, hat ihn kennengelernt und hat Vertrauen gefasst. Ich weiß, wer mir da was beibringen will. Und auch wenn das manchmal seltsam klingt, auch wenn ich manchmal denke, warum, was ist das jetzt? Vertraue ich diese Person und kann mich deswegen darauf einlassen, was sie vielleicht auch Eckiges, Kantiges sagt. Und das können wir genauso machen. Das ist für uns dasselbe. Wir können Jesus kennenlernen. Wir können ihn in der Bibel kennenlernen. Wir können ihn im Gebet kennenlernen. Er begegnet uns vielleicht auch einfach in unserem Leben. Und diesem Jesus können wir dann Vertrauen entgegenbringen und dann diese Weisheit von ihm für unser Leben in einem ganz anderen Blickwinkel annehmen. Nicht ein Ratgeberbuch, das wir in der Buchhandlung gekauft haben von irgendjemandem, wo wir denken, verstehe ich alles, was da steht? Leuchtet mir das alles ein? Sondern die Frage ist, vertraue ich diesem Jesus, der mir sagt, hey, pass mal auf, ich habe so viel für dich getan. Ich habe auch noch eine Anleitung für dich, wie dein Leben in Fülle tatsächlich gelingen kann. Und das ist noch ein weiterer, ganz wesentlicher Unterschied zu dem, ja, wie Ratgeber, die wir sonst kaufen können, funktionieren. Eben diese Vertrauensbeziehung. Und ich für mich selber vertraue diesem Jesus, der gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das wahre Leben haben, das Leben in Fülle. Und auch wenn ich ihm vertraue, merke ich, dass das nicht immer einfach ist. Ich lese auch nicht die Bibel und denke, ja, klar, alles klar, so mache ich's, super. Ich verstehe nicht alles, was in der Bibel steht. Oder aber, ich habe was gelesen, denke mir, ah ja, okay, das bedeutet das also. Will das jemandem erzählen und der guckt mich an und denkt, aber das bedeutet doch was ganz anderes. Und wir sind uns uneinig und wir müssen irgendwie drüber reden, wir müssen überlegen, was bedeutet das eigentlich, was da in der Bibel steht. Und manchmal frage ich mich, sind wir eigentlich zu blöde als Menschen? Wollen wir es uns immer bequem machen und wir lesen halt das, was uns passt und nicht, was da steht und deswegen sind wir uns uneinig, weil jedem was anderes passt oder haben wir zu wenig Draht zu Gott, dass wir nicht verstehen, was er uns sagen will? Machen wir was falsch, dass wir nicht immer verstehen, was die Bibel sagt, sondern dass wir uns so uneinig sind, dass wir das immer so viel Auslegung machen müssen? Und dann finde ich Stellen in der Bibel, wo Jesus das auch macht. Wo Jesus auf einmal auch anfängt, Texte aus dem Alten Testament auszulegen. Und er ist gar nicht der Erste damit. Das Alte Testament gibt es schon ganz schön lange. Und spätestens 400 Jahre vor Christus haben die Juden angefangen, das Alte Testament auszulegen, zu interpretieren. Manches weniger wichtig zu nehmen, manches für wichtiger zu befinden. Dinge zu sagen, ja, das muss man ein bisschen anders sehen heute, weil die Situation sich geändert hat. Manches lassen sie auch einfach weg, so wie wir Dinge aus zwei Stoffen tragen und das auch einfach weggelassen haben. Vorhin die Geschichte, die vorgelesen wurde. Die Pharisäer, die eine Frau zu Jesus bringen, die Ehebruch begangen hat. Und die sagen zu Jesus, hier, pass mal auf, Jesus, die hat Ehebruch begangen und im Gesetz von Mose steht klar drin, und da haben sie recht, diese Frau muss gesteinigt werden. hätte Jesus gesagt, ja klar, wenn steht drin in der Bibel, auf geht's, lass uns die Frau steinigen. Dann bräuchten wir keine Auslegung. Aber es macht Jesus nicht. Er lässt die Frau gar nicht steinigen. Er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Gut, war keiner. Er schon. Jesus schon. Jesus hätte seiner eigenen Aussage nach immer noch den ersten Stein werfen dürfen. Er macht es aber trotzdem nicht. Er hat einfach was geändert. Obwohl es klar drinsteht, macht Jesus das nicht. Und ich beobachte das öfter mal in der Bibel. Paulus auch. Paulus interpretiert das Alte Testament. Und zwar nicht immer so, wie die Leute, die es damals geschrieben haben, es auch interpretiert hätten. Durchaus anders. Und das stellt uns vor Herausforderungen. Das macht es uns nicht einfach, weil wir interpretieren müssen, wir müssen nachdenken, wir müssen darüber beten, wir müssen herausfinden, was bedeutet es? Was soll ich mit diesen Texten jetzt anfangen? Das ist manchmal einfacher und manchmal schwerer. Und ja, wir machen dabei Fehler. Manchmal wollen wir nicht, dass es das bedeutet, was es bedeutet. Und dann finden wir Ausreden. Ja, das muss man ja alles im historischen Kontext sehen. Das muss man interpretieren. So kann man das jetzt nicht sagen. Und dabei könnte man's. Manchmal missverstehen wir Dinge auch einfach, weil wir nicht alle Informationen haben, die wir vielleicht eigentlich bräuchten. Oder manchmal bedeuten Dinge auch einfach mehrere Sachen. Und der eine findet Antwort A und der andere findet Antwort B. Und wir streiten uns, obwohl wir eigentlich beide gut damit leben könnten. Und das fordert uns total heraus, weil wir Menschen sind, weil wir nicht Jesus sind und immer wissen, wie das jetzt auszulegen ist. Aber wir müssen es irgendwie machen. Wir kommen auch nicht drum herum. Und woher wissen wir jetzt, wann es richtig ist und wann nicht? Und wahrscheinlich können wir nie 100% sicher sein, dass wir es richtig haben. Aber es gibt einen guten Hinweis. Nachdem Jesus wieder auferstanden ist, gehen zwei Jünger relativ enttäuscht nach Emmaus. So ein Tagesmarsch. Also sie sind den ganzen Tag zu Fuß unterwegs. Und irgendwann kommt Jesus und die erkennen ihn nicht und die laufen zusammen. Und dann diskutieren sie den ganzen Weg über die Geschichten, die in der Bibel stehen. Und Jesus erklärt den Jüngern, warum Jesus, von dem sie nicht wissen, dass er es ist, sterben musste. Und die Jünger hören offensichtlich fasziniert zu, aber sind auch tief im Gespräch und diskutieren und begreifen immer noch nicht, dass es Jesus ist. Und abends, Jesus auf einmal weg, gucken sich die beiden Jünger an und sagen, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Brannte nicht unser Herz. Jesus erklärt die Heilige Schrift. Er legt aus. Und den Jüngern brennt das Herz. Wenn es um wahres Leben geht, um Leben in Fülle, dann brennt das Herz. Ich kenne das von mir selber manchmal, wenn ich mich für eine Predigt vorbereite, dann beschäftige ich mich sehr lange und intensiv mit den Texten. Und ja, ich weiß, was die beiden Jünger meinten mit brannte nicht unser Herz. Wenn ich Dinge in den Texten entdecke und denke, ja, das ist ja großartig. Oder manchmal auch denke, im Ernst jetzt? Ich winde mich auch hin und her und denke mir so, finde ich vielleicht doch einen Weg dran vorbei? Nee, geht nicht. Ja, muss ich so nehmen? Ganz schön eckig und sperrig. Ich habe am Ende die Texte immer lieb gewonnen. merke immer, mein Herz brennt für diesen Text. Auf einmal habe ich Leidenschaft für diese Texte, weil ich sie großartig finde oder weil ich sie unbequem finde, aber merke, ja, das ist Leben in Fülle, die dieser Texte verspricht. Das ist wahres Leben, da brennt mein Herz. Ich glaube, das ist ein gutes Kriterium dafür, ob wir mit unserer Auslegung gerade eine Ausrede finden, ob wir es uns gemütlich machen, da brennt unser Herz nicht. Weil wir es uns nur bequem machen. Aber wenn unser Herz brennt, dann sind wir auf der richtigen Spur. Und es ist gut, dass wir es nicht alleine machen, dass wir es gemeinsam machen, dass wir drüber reden. Und manchmal auch gesagt bekommen, hey, das ist irgendwie auch total seltsam, was du da gerade redest. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Oder dass jemand anders vielleicht sagt, ich habe was gefunden, ich muss es euch erzählen, weil mein Herz brennt für diesen Text. Und das wünsche ich uns, dass wir die Bibel nicht als veraltet erleben, sondern dass wir merken, es geht um das wahre Leben, es geht um das Leben in Fülle. Und dass wir trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Diskussionen, die wir führen müssen, trotz der Auslegungen, wo wir uns uneinig sind, dass wir zum einen nie vergessen, alles, worüber wir reden, betrifft gottgeliebte Menschen. Und dass wir immer wieder Texte finden, wo unser Herz brennt, wo wir spüren, hier ist Leben in Fülle. Ein Gott, der uns Menschen Leben und wahres Leben schenken will, redet gerade zu mir. Und er hat Recht. Und er hat Leben in Fülle. Und das ist richtig gut. Das wünsche ich uns, dieses brennende Herz, das wir immer wieder in den Texten finden.